vergeht kaum ein Tag, da nicht ein Feuerwerk in den Medien abgebrannt wird, um unsere Aufmerksamkeit zu heischen, um uns in Emotionen zu halten und so weiter, damit wir ja nicht in die Tiefe gehen, in die Stille kommen. Verhungern angesichts voller Kühlschränke? Ich freue mich, den Heinz Grill hier zu haben, der als Deutscher von außen auf Deutschland schaut und einige Handreichungen zur Verfügung hat, wie wir jetzt dieser geistigen Armut standhalten können. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heinz Grill. Wunderbar, dass du meine Einladung angenommen hast. Es haben Zuschauer sind auf mich zugekommen, mich auf dich aufmerksam gemacht. Tatsächlich muss ich gestehen, vorher hatte ich nichts von dir gehört. Um dann zu hören, dass du doch in gewissen Kreisen einen schon recht hohen Bekanntheitsgrad hast. Aber das ist das mit den verschiedenen parallelen Universen sozusagen. Magst du ganz kurz, bevor wir in dieses Thema einsteigen, ein paar Sätze zu deinem Werdegang sagen?
Ja, gerne, ja. Ja. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Sie ist ja sehr mutig, denn meine Person ist gerade jetzt im Moment hochaktiv in der Presse und wird natürlich nicht gerade mit besten Noten ausgezeichnet, um zu sagen, also sie wird eigentlich also im schlimmsten Maße diffamiert. Mhm. Und das ist schon mutig, jetzt gerade im Moment ein Interview mit mir zu machen. Zu meiner Person aber, ich glaube, ich blicke schon auf einen sehr langen Weg der Spiritualität zurück. Mhm. Und beginnend kann ich meine ganze Geschichte mit dem Bergsteigen eröffnen. Mit etwa 16, 17, 18 Jahren wurde ich in relativ weiten Teilen des europäischen gesamten bergsteigerischen Daseins recht bekannt, war zu dieser Zeit Alleingänger, seilfrei unterwegs.
Und seilfrei?
Seilfrei, ja. Das heißt also recht gewagt, recht revolutionär und vielleicht auch provozierend. Provozierend gegenüber den damals doch schon sehr stark etablierten Sicherheitsdenken. Mhm. Erst später widmete ich mich den verschiedenen Dimensionen der Spiritualität, beispielsweise dem Yoga des Ostens, schließlich der Anthroposophie und auch einigen Studien, die ich im Sinne der Heilkunde dann weiter entwickelt hatte, sodass eine ganze Anzahl von Schriften, Büchern entstanden ist und auch eine starke Arbeit in die Öffentlichkeit. Mhm. Mir war es eigentlich von Anfang an immer wichtig, dass eine Bewegung von den Aussagen nicht nach intern in eine nur feststehende Gruppe erfolgt, sondern nach extern. Das heißt also direkt hinein in das ganz allgemeine tägliche Leben, in das öffentliche Leben erfolgt. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich heute sehr stark angegriffen werde, weil ich immer vermieden habe, Gruppen direkt zu bilden oder mich als Direktor einer beispielsweise neuen religiösen Bewegung zu sehen. Es war mir wichtig, dass ich den allgemeinen Teil des Menschseins mit Spiritualität erreiche und Aussagen tätigen kann, die durchaus für jedermann in irgendeiner Weise geeignet sind. Mhm.
Und damit, ich bin jetzt mal ganz profan, also diesseits des Heiligen, wenn ich frage. Und damit konnte mit Bergsteigen und Yoga konnte man schon damals auch seinen Lebensunterhalt verdienen? Ich frage das jetzt mal ganz bodenständig. Ja. Wie geht denn das? Ja. Braucht man da einen Sponsor oder eine reiche Witwe?
Eine ganz interessante Frage. Es war jedenfalls schon in meinen Jugendjahren sehr bekannt, dass ich eine Art Lebenskünstler sei, der es fertiggebracht hatte, mit 50 Mark damals im 17. Lebensjahr in die Schweiz für eine Woche zu fahren und von den 50 Mark noch 40 Mark noch zurückgebracht hat.
Okay.
Eines hatte ich gelernt in meinem Leben, sparsam zu leben, nicht über Verhältnisse hinauszugehen. Ich esse, ich trinke, ich bin eigentlich ein lebensfroher Mensch. Ich bin nicht ein strengster Asket. Aber ich konnte vielleicht aufgrund von einer sehr soliden und auch sehr, sehr aufrichtigen Erziehung mit dem Leben so umgehen, dass ich nicht über manche Verhältnisse hin mich verausgaben musste. Das heißt also, mit Bergsteigen war ich sehr sparsam unterwegs und mit einiger weniger Ferienarbeit, so 2 Wochen Ferienarbeit, konnte ich ein ganzes halbes Jahr wieder für mich gut bestellen.
Ja.
Ebenfalls ist es in der Spiritualität. Ich verlange für Seminare kein großes Honorar und versuche sogar das Niveau der ganzen Ökonomie, das ich also nicht jetzt als Veranstalter, sondern dass ich als Referent eben versuche zu bestellen, so niedrig wie möglich halte, sodass der Einzelne, wenn er mal wenig Geld hat, und bei Spiritualität ist es eben so, dass man nicht gerne Geld ausgibt dafür, dass man also diese Veranstaltungen besuchen kann, dass ich also jederzeit also da günstig abschneiden kann. Geld verdienen kann man durchaus auch mit Büchern und meine Bücher verkaufen sich gut und ein Absatz von etwa 2000 Büchern von einer Auflage genügt eigentlich, dass das nötige Unterhaltspensum sichergestellt ist. Mit Bergsteigen ist man auch eher so unterwegs, dass man lieber sich etwas leichter macht. Also nicht unbedingt die ganze Sicherheit von allen elektrischen Geräten im Rucksack haben muss, sondern eben leicht mit der Fliehkraft etwas mehr verbunden den Berg hochsteigt. Also das war immer schon meine Lebensvision. Und die habe ich bis zum heutigen Tage beibehalten.
Das heißt, so nach herkömmlichen Maßstäben hast du eine Ausbildung beim Leben bekommen. Also du hast jetzt keinen normalen Beruf gelernt oder ein Studium absolviert.
Ja, ich habe nach den Schulbesuchen nach der Fachoberschule kein Studium besucht. Ich hätte nämlich den Zweig Wirtschaft gehabt. Und im Wirtschaften war mir dann schon klar, dass man dieses Studium eigentlich deshalb macht, dass man besser andere, wenn ich es grob sage, betrügen lernt. Wenn ich es etwas hier provokativ sage, weil man lebt ja eigentlich nicht um das Wohl des Gesamten, sondern lebt ja im Sinne des Wirtschaftens um des Profites willen. Und das schließt eigentlich gar nicht ein wirkliches, wahres, gegenseitiges Kulturelement ein. Und ich verzichtete damit auf das Studium, widmete mich sehr viel dem Bergsteigen und dann schon bald einmal dem Schreiben von Büchern. Ich wurde Schriftsteller. Schließlich entwickelte ich dann eine Yoga-Lehrerausbildung, eine sehr intensive Yoga-Lehrerausbildung in Kanada, hatte Kontakt zu den verschiedensten Kapazitäten damals noch zu Vishnu Devananda, der noch lebte, konnte eigentlich da sehr viel persönlich lernen und auch begann dann bald einmal mit anthroposophischen Studien und konnte bei Dr. Otto Wolf erstaunlich viele Seminare besuchen, sodass ich auch von den medizinischen Grundlagen sehr viel erwerben konnte, wurde Heilpraktiker und eben mit dem Zusatz anthroposophischer Heilpraktiker.
Mhm. Ah, das gibt's. Gibt es tatsächlich auch eine Ausbildung zum anthroposophischen Heilpraktiker?
Es gibt den anthroposophischen Heilpraktiker, ja, der sich über Jahre hinweg diesen Titel erringen musste, denn er war immer ein Stiefkind unter den Ärzten.
Das heißt aber die normale Prüfung als Heilpraktiker macht man schon?
Die staatliche Prüfung ist Voraussetzung für den Beruf. Mhm. Und dann kann man sich eben auf diesen Berufsweg des anthroposophischen Heilpraktikers geben, der eben die anthroposophische Medizin in diesen Rahmen einschließt, also ohne jetzt Anästhesie und zu bestimmten verschreibungspflichtigen Medikamenten befugt zu sein, aber doch mit den ganzen Kapazitäten der Diagnosestellung, der therapeutischen Grundlagen, kann dann schließlich dieser Beruf auch praktiziert werden. Und er hat so seinen Sitz im Goetheanum.
Ah, okay. Also das ist in der Schweiz, ne? In Donach.
Ist in der Schweiz, in der Donach, ja.
Also wenn jemand daran Interesse hätte, müsste er sich dann nach Donach wenden.
Ja, also es könnte jeder Heilpraktiker, nachdem er einigermaßen Studien der Anthroposophie entwickelt hat, könnte er praktisch auch sich um die Aufnahme zum anthroposophischen Heilpraktiker bewerben.
Mhm. Und für die, die sich mit Anthroposophie nun noch fast gar nicht beschäftigt haben, was macht sozusagen den Unterschied zwischen einem anthroposophischen Heilpraktiker zu einem normalen Heilpraktiker?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Der Heilpraktiker selbst ist ja heute noch einer der Berufe, der am wenigsten reglementiert ist. Mhm. Denn der Arzt hat ja ein Reglement, eine Palette von Vorschriften, die er einhalten muss, beispielsweise für alle Abrechnungsbezüge.
Genau.
Während der Heilpraktiker seinen Beruf, wenn er sich die nötigen Fachkenntnisse aneignet, relativ vielseitig praktizieren kann. Das heißt, der Heilpraktiker, es war sogar damals noch eine Prüfungsfrage vom Amtsarzt, kann er eine Röntgeneinrichtung betreiben oder nicht? Also der Heilpraktiker kann sogar eine radiologische Grundlage erwerben und damit eine Röntgeneinrichtung betreiben. Mhm. Er hat eigentlich sehr viele Möglichkeiten, aber er muss sich dann spezifisch nach der Amtsarztprüfung die entsprechenden Fachkunde per Zertifikation aneignen. Mhm. Ich selbst ging dann relativ direkt auf die Anthroposophie zu und konnte mit sehr vielen verschiedenen Ärzten, auch eben wie Dr. Otto Wolf, der eigentlich damals seine Kapazität war, als seit etwa 15 Jahren jetzt mittlerweile verstorben, konnte ich also da erstaunlich viele Seminare besuchen und auch persönlich mit ihm in Kontakt einiges entwickeln. Leider kam es nicht mehr zu einem gemeinsamen Seminar, das wir dann veranstaltet hätten, denn er verstarb dann relativ schnell einmal an Krankheit.
Mhm. Und der Unterschied, der anthroposophische zum Heilpraktiker.
Also die Frage wurde von mir noch nicht beantwortet.
Du bist auf den Heilpraktiker.
Ja,
aber du kannst ja natürlich jetzt nicht das Weltbild der Anthroposophie in zwei Sätzen bringen, aber trotzdem so. Vielleicht an einem Beispiel.
Ja. Es ist ja ganz hochinteressante Frage. Der normale Naturheilkundige, der Heilpraktiker, der wird in der Regel eine bestimmte Methode praktizieren, wie beispielsweise Reinigungs-, Ausleitungsverfahren, mhm, und damit ein Bild des Menschen konstatieren, das auf einer Grundlage besteht, dass beispielsweise Krankheit durch Schlacken entsteht und wenn die Schlacken entfernt sind, dann auch wieder ein ganz anderer Immunstatus mit Gesundheit zu erwarten ist. Der anthroposophische Heilpraktiker setzt aber jetzt ein noch größeres, gesamtes, umfangreicheres Bild des Menschen voraus, das heißt ein Idealbild des Menschen voraus, der noch nicht oder der darüber hinausgeht über die natürliche, naturheilkundliche Definition. Mhm. Beispielsweise soll, wenn er psychotherapeutisch tätig ist, der Heilpraktiker nicht nur die Vergangenheit analysieren, also beispielsweise die Kindheitstraumen, ja, bereinigen und damit eine Wiederherstellung für die Zukunft veranlassen. Der anthroposophische Heilpraktiker versucht so im Großen und Ganzen neben der Methodik von anthroposophischer Medizin ein bestimmtes Pensum der Entwicklung hinzuzuorganisieren. Das heißt, dass der Mensch, wenn er krank ist, sagen wir psychisch an Depressionen leidet, nicht nur die Ursachen klärt, sondern noch eine neue Dimension hinzukommen soll. Zu der Entwicklung, die bisher bis zu dem Punkt der Krankheit stattgefunden hat, sollen noch nächste Entwicklungsschritte hinzukommen. Das heißt, der Mensch bleibt nicht in dem Stadium seiner Natur bestehen, wie er bisher geworden ist, sondern er geht über seine Grenzen hinaus. Die Psyche soll erweitert werden. Die Psyche soll durch Studiengänge, durch Erfahrungen, die hinzu entwickelt werden, gewissermaßen noch erbaut werden. Das ist etwas so zu verstehen, wenn man es allgemein oder ganz praktisch einmal nehmen will. Jemand ist im 40. Lebensjahr krank und er hat eine bestimmte Art Entwicklung bisher absolviert. Mhm. Nun kommen Ideen, Ideale zu der Entwicklung hinzu, die das bisherige Dasein gewissermaßen noch einmal anhebt und somit der Einzelne freier wird, freier in der ganzen seelischen, und man muss die Begriffe nehmen, seelisch-geistig, in seiner Umfassungskraft und seinem Vermögen der Wahrnehmung, in seiner Art, wie er auf die Welt zugeht. Nicht, dass Ideologie hinzukommen soll, sondern dass tatsächlich Kapazitäten neu zur Entwicklung kommen.
Ich darf kurz mal nachfragen. Das heißt, als anthroposophischer Heilpraktiker würde ich dieses Symptom oder die Symptomatik, die sich da zeigt, ne, bei einem Menschen, als sozusagen Initiationspunkt für einen neuen Entwicklungsschub ansehen, statt als etwas, was zu bekämpfen gilt.
Ja. Mhm. Das wäre der erste Ausgangspunkt. Ja.
Okay.
Es wäre also beispielsweise der erste Startpunkt, der Zündfunke, dass nun etwas Neues oder etwas Nächstes kommen müsste, weil bisher das ganze Gebäude, sagen wir, etwas Risse bekommen hat, wackelig geworden ist. Nun muss die Renovierungsarbeit aber nicht nur zur Wiederherstellung gelangen, sodass man die Risse wieder mit etwas Mörtel zugibst und vielleicht einen neuen Balken für die schon Deckenorganisation eingezogen wird. Nein, es wird jetzt sogar noch etwas hinzuorganisiert, es wird ein Fenster hineingebaut, es wird der Dachstuhl noch einmal durchgestaltet, veredelt und damit entsteht eine Erweiterung in der ganzen Entwicklung. Beispielsweise könnte man das so sehen, wenn jemand in seiner Sprache bislang eher recht profan und bescheiden war, dass er eine Art Sprachgestaltung hinzunimmt, die ihm ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation eröffnet, und somit kann dann der betreffende Patient nächste Beziehungsmöglichkeiten herstellen, die ihn erweitern und die ihn schließlich dann über manche Krankheiten doch ein Stück weit hinausheben kann.
Das heißt, gewöhnliche, bitte damit nicht eine Wertung, sondern Naturheilkunde kann sozusagen genauso wie die Allopathie und die konventionelle Medizin sich auf Symptom wegmachen, beschränken. Ja, allgemeine Revitalisierung, jawohl, ne, dass der Organismus besser ist. Aber ihr als anthroposophische Heilpraktiker nehmt das Ganze zur Weiterentwicklung. Also nicht nur Symptom wegmachen und damit ist die Sache ausgestanden.
Ja.
Okay.
Ja, also das ist um ein Beispiel noch einmal zu nennen. In der Regel ist ja die Ausleitung, die Reinigung, die Befreiung von Schlacken eine relativ wichtige Arbeit des Heilpraktikers. Die Schulmedizin nimmt sich ja in der Regel gar nicht so viel Zeit für diese doch nicht ganz unaufwendigen Prozesse. Nun kann man jetzt aber vom anthroposophischen Bild hinzufügen, dass man sagt, wie kann die Ausleitung stattfinden? Die Ausleitung findet nach anthroposophischer Einschätzung beziehungsweise auch nach durchaus logischem Menschenverstand am besten ja eigentlich statt, wenn der Mensch sich in nächste Dimensionen des Denkens, nächste Dimensionen der Wahrnehmung hineinbegeben lernt. Denn dann findet auf ganz natürliche Weise die Ausleitung bzw. die Reinigung von bisherigen Altlasten wieder statt.
Frage? Also kann ich mitgehen? Die Frage, wo ist jetzt in dieser Konstruktion das Herz?
Ah ja, das Herz, ja. Das Herz ist natürlich ganz interessant und es war ja schon in der Einleitung gesagt, also der Mensch hat seinen Kühlschrank voll, aber was ist mit seinem Herzen? Ja?
Genau.
Was lebt in seinem Herzen? Welche Bedeutung hat dieses Herz grundsätzlich? Auf diesem Gebiet habe ich sehr viel Literatur in die Geburt gebracht und sehr viel geschrieben.
Das ist auch ein schöner Ausdruck, Literatur in die Geburt gebracht. Ja. Super.
Ja.
Und das habe ich noch nicht gehört.
Ja, ich spreche oft etwas eigenartiger, weil ich spreche so, wie ich das immer so mehr bildhaft erlebe, ja. So nach Bildern. Ich bin wenig intellektuell geprägt, sondern ich bin eher so von meiner ganzen Art, wie ich mich ins Leben hinein begebe, sehr stark an den bildhaften Denken interessiert und versuche auch philosophische Gedanken entsprechend in möglichst Bilder. Praktische Bilder zu fassen.
Sorry, dass ich dich da unterbrochen habe.
Nein, das ist immer recht lebendig. Da kommen wir schon gut zusammen.
Etwas zur Geburt bringen, aber das ist wunderbar.
Die Herzregion ist ja eigentlich diejenige Dimension des Menschen, die tendenziell mit den Gefühlen in Verbindung gebracht wird und die vor allem auch so die Authentizität des Menschen mehr beschreibt wie vielleicht die Intellektualität.
Genau.
Im Intellekt, da kann der Mensch so viel sagen, wie er will, aber so wie der Engländer sagt, learning by heart, dass er es auswendig kann oder allgemein das, was der Mensch im Herzen ist, das ist er schon mehr wirklich, das ist er schon mehr in seinem Selbst mehr. Und dieses Selbst im Herzen oder diese Kraft, diese authentischen Gefühle im Herzen, die sind natürlich gerade für meine Arbeit sehr wichtig, dass sie entwickelt werden. Und nun bezeichne ich das Herz zwischen oben, dem Intellekt, und unten, dem Willen. den Antrieben, den Begehrensantrieben des Menschen. Das Herz, das bezeichnet so eine Art Mitte. Und diese Mitte ist dann natürlich besser organisiert, wenn eine Ausgeglichenheit besteht zwischen intellektuellen, philosophischen Gedankengängen zu Willensantrieben, Begehren, Sehnsüchten. Dieses Herz kann ja auch gute Gefühle aufweisen. Ich unterscheide dabei zwischen den emotionalen Anteilen, die den Menschen bewegen, und den wirklich tieferen, den profunderen inneren Gefühlen, die mehr stiller sind, ruhiger sind und die dem Menschen so gewissermaßen das Gefühl geben, dass er in seiner ganzen Person eine Art Bedeutung hat und er selbst in sich sowohl bei sich gegründet ist, als auch in Beziehung steht nach außen zu den Mitmenschen. Das Herz, das fühlt für das eigene Selbst, aber es fühlt auch für den Menschen, für den Außenstehenden mit. Das heißt, es fühlt eine gewisse Selbst im anderen. Je mehr, dass dieses Herz in guten, profunden Gefühlen gegründet ist, authentischen Gefühlen, desto mehr sehe ich auch, dass man von einem ersten Aspekt der Selbstverwirklichung sprechen kann.
Darf ich das nochmal aufgreifen? Du sprachst von authentischen Gefühlen im Gegensatz zu Emotionen, die eher sozusagen an der Oberfläche sind. Und wenn ich jetzt mal unsere Medienlandschaft hier in Deutschland betrachte, die verschiedenen, ich habe jetzt seit 12 Jahren glaube ich, kein Fernsehen mehr, aber ab und zu bekommt man ja mit, was gerade so die Menschen bewegt, dass da offensichtlich gezielt Emotionen erzeugt werden.
Ja.
Und zwar wirklich, ich habe das Gefühl, designed. Also in einer psychologisch ausgefeilten Weise ein Sturm von Emotionen erzeugt wird, die sozusagen in ihrer Vielfalt und Intensität den Menschen beschäftigen da oben, ablenken.
Ja.
Das ist die Tiefe. Da, wo die Stille ist, kann ich in den Blick bekommen.
Ja.
Kann man das so?
Ich glaube, das ist sehr trefflich gesagt. Ja.
Ich war auch 2 Jahre draußen in Costa Rica und bin wieder zurückgekommen, weil ich diese Tiefe des deutschen Wesens, sonst hat nichts Chauvinistisches, überhaupt nichts. Ja, jedes Volk hat seine eigenen Qualitäten, aber ich habe diese Herzenstiefe, danach habe ich mich eigentlich zurückgesehnt und schaue mich um und sehe, ja, mit welcher fast ja, orkanartigen Gewalt die Menschen davon abgehalten werden.
Ja. Mhm. Und du, also das ist tatsächlich wie große Wellenschläge am Meer, die natürlich einiges an Geräusch und Bewegung verursachen. Erscheint heute also die ganze Medienlandschaft und erscheint auch die, wenn ich so bezeichne, die provokative Seite. Ängste werden erzeugt.
Permanent.
Eigenartige eben Emotionen werden hochgebraust und das Sinnwidrige erscheint wie im Sinne einer Erregung, dass man den Menschen mehr erregt. Aber die Tiefe, das stillere Wasser, das wird gar nicht mehr wahrgenommen. Und darin leidet anscheinend ganz besonders die allgemeine Zeit und auch natürlich, wenn ich an Deutschland denke, dass in den Medien also sehr hochkarätig die Sensationslust hochspielt. Die tieferen Aspekte wären im Herzen. Und das Herz, wenn man es mit der Seele so einigermaßen in Verbindung bringen kann, so ganz allgemein, ohne jetzt spezifisch gleich in eine philosophische, genauere Betrachtung zu kommen, wenn man es mit der Seele so zusammenbringt, dann weiß in der Regel das Herz die wirkliche Wahrheit hinter dem Schein oder hinter den Emotionen und fühlt oftmals die Diskrepanz zwischen dem, was nach außen hin propagiert wird, zu der wirklich bestehenden Wirklichkeit. Und der Mensch müsste aber heute wieder zu seinem Herzen, zu tieferen Gefühlen, zu Wahrheitsgefühlen kommen können und mit seinem Herzen dadurch wieder mehr Verbindung erleben. Er wird aber abgelenkt und er muss sich direkt auch dagegen fast zur Wehr setzen, dass er nicht völlig sogar weggerissen wird von den ganzen Emotionen, von dem ganzen sensationellen Informationen, die in Hülle und Fülle
Informationsspektakel.
Die in Hülle und Fülle hinaus, wie ein Feuerwerk hinaus plaudern. Ich sehe es ja an der Zeitung auch, wie sie über mich berichtet, dann stelle ich fest, ja, eine Person kommt eben nicht vor und das ist die Person, die durch den Schmutz gezogen wird und das ist gerade meine Person. Mhm. Aber ich entdecke mich darin nicht.
Ja.
Das ist das Eigenartige, dass ich mich selbst gar nicht darin entdecke, weil so viel an Feuerwerk darüber gesetzt wird, dass es gar nicht mehr zu finden ist, um was es sich überhaupt handelt.
Okay, also auch für dich eine Herausforderung. Wem schenke ich meine Energie? Weil das wissen wir, und die Aufmerksamkeit oder die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was da gerade versucht, ne, dir Energie zu nehmen. Oder du gibst es, ne, als im Widerstand, ist so klar, wenn ich Widerstand leiste, gebe ich Energie und mache das, wogegen ich Widerstand leiste, und auch stärker. In der Regel, sage ich. Wir sind ja bei den, manchmal gerade auch jetzt von außen auf Deutschland, auf unsere Gesellschaft zu schauen. Was könnte der Einzelne tun, um dass diese Stille, dass die Stille, die ihn in mit seinem Innersten in Berührung bringt, dass die attraktiver sein kann als die Feuerwerke, die jeden Tag medial abgebrannt werden. Und wenn eins gerade am Erlöschen ist, wird das nächste gezündet. Was wären deiner Meinung nach ganz praktische Hinweise, wie das ist? Ich muss jetzt mal kurz ausholen. In der Geschichte hatten wir die Moritatensänger. Moritaten, das sind, da ist Mors, der Tod, drin. Also diese Schauergeschichten haben sich vor 500 Jahren die Menschen schon gerne angehört, haben sich gerne gegruselt oder sonst was. Das heißt, ja, sie haben auch schon damals gerne da oben sich in den Emotionen und bewegt, obwohl da in der Tiefe, in der Stille, ihr selbst sozusagen auf sie gewartet hat. Was könnte man dem modernen Menschen an die Hand geben?
Ja, es ist schon wirklich so, wenn man heute einen schönen Sahnekuchen, einen richtigen farbigen Sahnekuchen hinstellt und daneben eine Schale mit einigen Haselnüssen, dass der Mensch natürlich kaum die Haselnüsse wahrnimmt, sondern von dem Sahnekuchen natürlich angezogen ist. Mhm. Und so ist natürlich auch heute gerade die Attraktion von gewissen Reizinformationen. Und das Wesentliche bleibt eigentlich wie verborgen, ja, findet gar nicht mehr so richtigen Anklang. Mhm. Aber die Frage, wie kommt man dorthin? Wie erlebt man eventuell wieder neue Möglichkeiten, die den Menschen etwas tiefer ansprechen und damit eigentlich sogar mehr Fundament geben.
Und zwar wirklich, dass es attraktiv ist. Ja? Mhm. Und nicht eine, ich muss ja, Ja, oder ja, es ist jetzt wohl meine Pflicht und wenn man da, dann muss ich ja dies und, sondern das, wie kann man das Feuer wieder entfachen, dass die sozusagen zum Beispiel die Innenwelten ja viel grandioser sind als jedes Feuerwerk da draußen.
Ja. Ja, es ist ja schon, gerade der deutsche Bürger ist ja durch seine philosophische Grundlage sehr stark eigentlich von der Vergangenheit noch geprägt. Und er hätte genau die Schätze, die wichtig wären, dass er sich in sein Herz gründet. Weil die Philosophie, wenn ich so zurückdenke, Hegel beispielsweise, liegt mir sehr nahe, ist ja sehr stark eigentlich, dass sie schon den Menschen in seinen Fundamenten bis tief in das Herz anspricht. Aber nun weiß jetzt der Einzelne nicht den Unterschied zwischen dem, was Emotion ist und dem, was wirkliches Gefühl ist. Ich glaube, man muss sich einmal vergegenwärtigen, dass man eine tiefste, hungernde Sehnsucht trotz vollen Kühlschrank aber einen richtigen Hunger hat nach wirklichen Gefühlen und auch nach Verbindungen zu anderen. Was lebt im Herzen? Im Herzen lebt eigentlich die Versöhnung. Die Versöhnung, die Toleranz, die Bewegung des Gewährenlassens anderer. Und das hätte eigentlich der Deutsche sehr stark grundsätzlich veranlagt. Sogar mehr wie der Italiener. Denn der Italiener, der ist sehr bewegt. Da denkt man, ja, der hat was mit dem Herzen zu tun, aber er ist mehr sanguinisch, er ist sehr schnell begeisterungsfähig. Aber wenn es sich um tiefere Philosophie handelt, dann wird es ihm mühsam anstrengen. Er geht schnell in Beziehung, aber er verliert auch schnell wieder einmal die Beziehung. Der Deutsche dagegen ist profunder. Der möchte eigentlich schon zu tieferen Gefühlen kommen. Er wird nur abgelenkt durch die Äußerlichkeiten. Und das wäre eigentlich eine ganz wichtige Arbeit für die Zukunft, dass man das Herz von der Emotionalität einmal etwas hinwegbringt. Es also nicht mit Emotionalität in Verbindung bringt, sondern das, was wirkliche Beziehungsfähigkeit ist. Beziehungsfähigkeit beispielsweise auf Grundlage eines Themeninhaltes. Sei es ein spirituelles Thema, aber sei es ein Thema über etwas ganz anderes, man kann sagen über Technik oder über Architektur oder über Medizin. Also wirklich eine Auseinandersetzung auf toleranter Ebene mit Inhalt und auch mit den Menschen. Das würde zum Herzen führen. Wir sind ja hier jetzt, und das ist ganz interessant, dass es ja zwei Elemente gibt, die ganz entscheidend sind. Es gibt eine Person, in dem Fall bin ich die Person, die zum Interview kommt. Und es gibt aber auch ein Lebenswerk, eine Philosophie, die von mir herausgegeben oder konstatiert wurde. Und beides gehört zusammen. Und damit kommen wir schon zum Herzen. Wenn man heute nämlich nur die Philosophie nimmt, oder wie es in der Anthroposophie ist, dass man doch dann letzten Endes Rudolf Steiner herauskomplimentiert und dann nur noch die Methodik, Technik, die anthroposophischen Leitsätze hergeben, dann erreicht man nicht mehr richtig das Herz. Man muss eine Art, und das ist theologisch nämlich interessant, eine Synthese herstellen, eine gesunde Synthese, ohne Personenkult, ohne da verschwärmerische Verehrungen, aber eine gesunde Synthese zwischen dem Menschen, der etwas schafft, der mit seinen Gefühlen im Lebenswerk lebt. Und wenn man zu dieser Synthese oder zu dieser Wahrnehmung grundsätzlich kommt, dann erreicht man meines Erachtens viel gesünder das Herz. Der heute materialistische Geist, der neigt dazu, die Sache zu nehmen, aber den Menschen immer mehr herauszunehmen. So als ob die Sache, also die Materie oder die Architektur oder die Medizin, ohne die Schaffenskraft, ohne die Fantasie des Menschen geboren werde.
Bonhoeffer hat das mal so wunderschön gesagt, Erkenntnis ist nicht zu trennen von der Existenz, in der sie gewonnen wurde.
Ja, damit haben wir den Menschen als existente Persönlichkeit, die eben die Schaffenskraft in die Geburt bringt.
Und, also was lass mich diesen Gedanken mal eben aufnehmen. Kommunikation, du hast einen Weg. Ich habe dich ja danach gefragt, was können wir tun? Ja, was kann der Einzelne tun, ohne jetzt sozusagen sich gleich mit Anthroposophie oder dass das nur der einzige Weg ist. Aber ich fand das sehr schön, wie du es eben gesagt hast. In der Kommunikation, und das Thema kann eigentlich ein beliebiges sein, wirklich in den Austausch zu gehen, in den toleranten, also in dem Sinne, nee, tolerant ist es, in den wahrnehmenden, wertschätzenden Austausch. Also nicht das Ich-muss-obsiegen-Austausch, sondern erzähl mir mehr von dir, damit ich mich bereichere, ja, in meinen Wahrnehmungsfähigkeiten oder Möglichkeiten, eine Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich mit deinen Augen jetzt. Erzähl mir, wie du das siehst, dass in diesem Moment ja fast so was wie Mystik auftaucht, wirklich zwei Menschen sich auf der Herzensebene begegnen, weil sie sich achten, respektieren und neugierig sind aufeinander, was der andere in seinem Leben an Perspektiven gewonnen hat. Das finde ich einen schönen Gedanken.
Ja. Also ich sehe das ohnehin, wenn man ohne Wertung jetzt sagt, die Zeit ist materialistisch.
Ja.
Die Zeit ist materialistisch, die Materie zählt und die materialistische Zeit mit allen ökonomischen Zugriffen erschöpft gewissermaßen sogar den Menschen, zehrt den Menschen eigentlich aus. Mhm. Und in dieser Zeit bräuchte eigentlich es ein gesundes Verhältnis zwischen einerseits der Person und andererseits der Lebenslehre, der geschaffenen Wirklichkeit, der Technik, der Errungenschaften, die eben in der Materie ihren rechten Platz finden. Denn das, was eigentlich nicht materialistisch ist, ist ja doch die menschliche Grundlage. Mhm. Während Materie wird ständig eigentlich geschaffen, wird wieder verwandelt, wird neu geboren, wird in eine nächste Dimension weiterentwickelt. Das materialistische Prinzip würde sich ganz wesentlich verringern, wenn man hinter dem ganzen Geschehen den Menschen wieder wahrnimmt. Man könnte sagen, ja, wer hat einen Tisch konstruiert? Ja, der Tisch ist jetzt einmal hier. Aber da hat sich ja eine Person einmal den Gedanken gemacht, dass der Tisch rund wird, der Tisch mit der Farbe bestrichen ist und auf diese Weise damit in die Geburt gekommen ist. Es entsteht dadurch Beziehung. Beziehung, die dann nicht mehr nur materialistisch zu werten ist. Die Beziehung, wenn einmal in die Geburt kommt, dann erreicht sie auch das Herz. Und das Herz, das will eigentlich wahrnehmen zum anderen. Das will wahrnehmen schon auch das eigene, das eigene Selbst. Also dass man schon auch eine gewisse Würde bei sich erlebt, aber auch den anderen respektiert, den anderen in der Freiheit sogar fördern möchte. Mhm. Und in diesem Sinne braucht es heute unbedingt diese Herzensgrundlage, als wenn man es vielleicht so ausdrückt, so ganz wenig jetzt fachlich ausgedrückt, eine ordentliche Beziehungskultur, eine ordentliche Beziehungsgrundlage bräuchten wir. Und wir bräuchten auch etwas mehr Zeit, dass wir den Menschen wahrnehmen und die Umstände wahrnehmen.
Also da ist ja schon sozusagen der Hase im Pfeffer mit der Zeit. Ja, wofür verwenden wir unsere Zeit? Für auf die Arbeit gehen, in der Regel. Zur Arbeit kommen, manche fahren 2 Stunden. Ich habe das tatsächlich mal ein paar Monate gehabt. Morgens 2 Stunden hin, abends 2 Stunden zurück. Und dann 8,5 Stunden dort. Da bleibt nichts mehr. Da bleibt keine Energie mehr, in die Stille zu gehen, ja, oder in den Austausch zu gehen, weil man irgendwie regenerieren will, für den nächsten Tag zu sein. Und am Wochenende wird ja laufend irgendwo gefeiert oder etwas angeboten. Wenn ich zurückdenke, also an meine Kindheit, da war sozusagen die Kirmes oder das Schützenfest war das Ereignis im Jahr. Mhm. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo jeden Tag zwei Schützenfeste sozusagen sind. Und wir wirklich wieder eine Kultur schaffen müssen, dieses... Ihr dürft ja gerne da in den Park, Funpark gehen und sonst was. Aber mir ist es wichtiger, mich zu treffen mit meinen Freunden und mich auszutauschen. Ja. Wie siehst du das?
Und inhaltlich auszutauschen, dass man nicht nur Lust und schnelle Emotionen zufriedenstellt, sondern dass man sich inhaltlich austauscht. Also sehr wichtig ist mir auch für diese Herzensentwicklung, dass das Herz zu etwas größerer Kapazität wieder gedeiht und der Mensch nicht nur einmal schnell ein Herzensgefühl erlebt, sondern dass es sich tatsächlich in eine Grundlage da besser wieder hineingeben kann, ist es meines Erachtens also sehr bedeutungsvoll, dass sich der Einzelne als Individuum wieder erleben lernt, aber nicht als Individuum in egoistischer, egozentrischer oder abgespaltener Weise, sondern dass er sich als Individuum im Verhältnis zu einem Ganzen, zu den Mitmenschen, zu der Kultur, zu einer Gruppierung meinetwegen auch erlebt, aber als Individuum selbstständig erhalten bleibt und nicht sich verliert innerhalb den ganzen aufsaugenden Zeitbedingungen. Denn im Herzen lebt meines Erachtens die Individualität in einen Ankergrund und gleichzeitig eine Universalität. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist der Mensch nicht mehr so sehr gespalten von seiner Außenwelt, sondern dann fühlt er sich ganz anders integer, in einer Integrität, in einer Wirklichkeit, die eben durchaus so bezeichnet werden kann, wie er ist wie ein Kreis, mit dem erlebt er sich im Umfeld, aber er hat einen Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt besteht im Herzen. Also universal Gültiges, sogar Unendliches bereichert ihn, so wie der Blutkreislauf, der ist eigentlich nicht nur innerhalb dem Körper, eigentlich ist der Blutkreislauf sogar etwas weiter zu denken an die Freunde, Mitmenschen. Und doch sammelt sich der Blutkreislauf an einem Punkt, eben am Herzmittelpunkt. Und dieses Herz sollte eigentlich damit das Individuelle stabilisieren und gleichzeitig eine sinngemäße Sozialität oder Soziabilität oder gemeinschaftliche Interessenskraft.
Das ist so spannend. Mir fällt gerade ein, dass ich glaube, Herz-Kreislauf noch immer Todesursache Nummer eins in Deutschland ist. Das heißt, eine Nation, oder ein Volk, was in der Geschichte Herzenstiefe, in der Romantik ganz besonders, auch in der Musik, in der Kunst, in der Literatur bewiesen hat, hat Herzschmerzen.
Ja.
Also Herz-Kreislauf-Erkrankung als Todesursache Nummer eins ist ja auch, sagen wir, auf den ganzen Organismus, Gesellschaft betrachtet, ein Phänomen oder ein Symptom, was eigentlich bei uns die Alarmglocken klingeln lassen sollte. Hey, kümmert euch um euer Herz und verausgabt euch nicht in dieser Emotionalität.
Ja.
Also das ist, glaube ich, das ist nur ganz wichtig, diese Emotionalität, die künstlich erzeugten Emotionen durch Bombardement, durch Information, statt, so hast du es, glaube ich, in dem einen Text auch beschrieben, statt einen Bewusstseins eine Bewusstseinsentwicklung sich hinzugeben. Also dass mein Bewusstsein einfach immer weiter wird und dadurch auch meine Gefühle immer tiefer. Ja, wir nicht verstandesgemäß abkoppeln und ein riesen philosophisches Gebäude da oben hinbauen, sondern was gegründet ist. Und dann im Austausch, in den Austausch gehen. Also an erster Stelle, wo man keine Ausbildung für braucht, keine Organisation, als erster Stelle, um da hinzukommen, sich bewusst zu werden, wen habe ich eigentlich in meiner Umgebung, mit dem ich mich wirklich austauschen möchte. Ja, mit dem ich tiefer ins Gespräch kommen möchte und nicht auf der banalen oder emotionalen Ebene festhängen würde. Und das, egal was für ein Thema.
Ja.
Ich finde das genial.
Ja. Also hat der Krishnamurti hat er gesagt, ich bin, weil ich Probleme habe. Und man kann sagen, ja, den Menschen kann man langsam danach definieren. Er hat etwas zu tun, weil er administrativ und überall tätig ist. Deshalb ist er, deshalb fühlt er sich als ein Selbst. Aber normalerweise müsste sich ja der Mensch als ein Selbst fühlen, weil er kulturschaffend ist, weil er inhaltlich in Austausch mit anderen tritt. Und weil der Inhalt ja sogar derjenige Anteil ist, also vom Austausch her gesehen, der Inhalt, weil der ihn ständig eigentlich sogar nährt. Auch den Blutkreislauf, je harmonischer der Inhalt ist, je besser, dass er kommuniziert werden kann, desto besser kann sogar oder desto harmonischer kann der ganze Kreislauf sogar auch wieder ausgeglichen werden. Mhm. Weil es ist schon so, dass der Mensch ja mit dem Kreislauf stark reagiert. Er reagiert auf Spannungen, zum Beispiel mit Verengungen auf den in Arterien, arteriolen Bereich und dann steigt der Blutdruck an, aber in manchen Phasen fällt er dann wieder durch Depressionen oder Müdigkeit wieder zu weit ab, sodass eigentlich gar keine rechte Ausgeglichenheit mehr besteht und das Herz einmal zu wenig belastet, dann wieder überbelastet ist. Also es ist eigentlich unsere Zeit gerade prädestiniert, dass es diese Krankheiten gibt und Disharmonien entsprechend hoch auftreten. Aber eine wirkliche schöne thematische Auseinandersetzung, ich kenne das ja in Seminaren, wenn das gut gelingt, dass alle Beteiligten mitarbeiten am Inhalt und es entsteht damit ein wirklicher Bewusstseinsaufbau, es entstehen Erkenntnisse und man kann sich an diesen erfreuen und kann diese sogar weiter ins kommunikative, soziale Leben überführen, dann ist man regelrecht auch gestärkt. Mhm. Also man fühlt sich in sich mehr gegründet, aber fühlt sich auch viel besser in die Richtung der Beziehung offen. Mhm. Man kann ja eigentlich für eine Beziehung auch nur wirklich einen guten Stand haben, wenn man inhaltlich auch bei sich etwas errungen hat und etwas zu sagen hat. Es ist auch dann so, dass man das, was wirklich Fundament eigentlich hat, was durchdacht, entsprechend bearbeitet ist, dann nicht ein Dogma sein muss, nicht eine autoritative Wortformel, die man unbedingt nach außen verteidigen muss, sondern sie kann flexibel sein, sie kann dann in der Kommunikation lebendig gehandhabt werden. Und das ist eigentlich das Schöne bei richtiger inhaltlicher Auseinandersetzung, weil die Herzen mit der Zeit gestärkt werden und eine bessere Ausgeglichenheit im Gesamten entsteht.
Das heißt, wenn ich in diesen Austausch mit einer Grundhaltung hineingehe, dass ich bereit bin, meinen Standpunkt oder Sitzpunkt wirklich zu verlassen. Also nicht nur, um mal zu schauen, sondern wirklich auch zu sagen, hey, was ich bisher gedacht habe, nee, das ist ja zu eng. Ja, das stellt sich ja ganz anders. Ich habe das zum Beispiel gerade am Thema Evolution für mich erlebt, dass ich tatsächlich immer noch Reste von Glauben an die Evolution in mir hatte und das jetzt wirklich losgelassen habe. Ja, also zugunsten der Involution, wie sie die Armin Riese damals beschrieben hat. Also diese Bereitschaft, wirklich auch loszulassen. Statt ja, mit allen Waffen jetzt und Argumenten den anderen überzeugen zu wollen von dem eigenen Standpunkt.
Ja. Ja, das ist nämlich genau ein ganz wesentlicher Punkt. Man kann jederzeit kommunizieren, wenn das Wissen auf einer universalen Grundlage beruht. Denn man wird damit nicht unbedingt in die Verteidigung des Wissens gehen, sondern man wird das Wissen flexibel anwenden und wird eventuell, wenn Korrektur erfolgen, es in der Art, wie man es in Bezüge stellt, noch einmal neu überdenken. Man braucht ja nicht unbedingt sich vollständige Irrtümer sogleich einreden oder einsagen lassen. Meistens sind es ja die Bezüge, die nicht stimmen. Und wenn die Bezüge aber, in denen das bisherige Wissen steht, nochmal neu überdacht werden können und sie in Zusammenhang wieder neu gebracht werden, dann geht eigentlich in Wirklichkeit nichts verloren, sondern es erweitert sich nur. Also wenn man sagt, Italien ist das Land der Emotionen, dort lebt eine viel bessere Beziehungsfreude wie in Deutschland. Und Deutschland ist beziehungsarm. Dann habe ich damit einen Bezug hergestellt, der vielleicht auf irgendeiner äußersten Ebene, aber wirklich nur auf einer äußersten oberflächlichen Ebene, vielleicht beobachtbar ist. Wie ist es aber wirklich, wenn man das Wort einmal Beziehung sucht, dann ist ja eigentlich der Deutsche nur auf eine andere Art und Weise in seiner Beziehung tätig und der Italiener eben ebenfalls auf seine Art wieder Beziehungsfreude. Der ist eben von seinem sanguinischen Temperament schneller mal zur Hand. Aber was versteht man unter wirklicher Beziehung? Indem, dass man dann die Inhalte etwas tiefer betrachtet, ganz besonders sie inhaltlich weiter noch ergänzt, entsteht damit eine ganz andere Grundlage und man kommt weiter. Man entwickelt damit das Wissen, das man bisher gehabt hat, zu einer tieferen Herzensgrundlage und bemerkt vor allen Dingen auf diesem Wissen, dass man mit Menschen in Beziehung steht, dass man Menschen nahe kommt, dass man sie nahe wahrnimmt. Ja, sie, ich möchte es so sagen, wie ich es vielleicht subjektiv jetzt erlebe. Ich erlebe eigentlich zu allen Menschen eine sehr nahe Beziehung. Ich kann nicht sagen, dass ich manche gar nicht verstehe und andere sind aber meine Freunde. Das kann ich gar nicht sagen, sondern ich empfinde, dass ich eigentlich sehr tief eigentlich mit Kultur, Gesellschaft verwoben bin und dass ich fast bis zu familiären Gefühlen, manchmal sogar zu den Feinden hin, die schlecht über mich schreiben, dass ich sogar familiäre Gefühle sehe, denn diese, sie wollen ja eigentlich, sie wollen ja etwas von mir, sie sind ja, sie wollen vielleicht, dass sich meine Person sich etwas anders äußert und dass damit Auseinandersetzung entsteht. Also ich fühle da sehr starke Beziehungsformen. Aber es ist auch vielleicht meine Natur, ich bin sehr stark vom Herz geprägt, glaube ich. Aber auch ein riesengroßes Herz, also Kardiologen erschrecken meistens, weil ich sehr viel Sport getrieben habe, also sehr großes Herz. Aber das sagt jetzt nichts, das Physische, aber ich bin sehr stark so sonnenhaft herzensgeprägt. Das heißt, das Element der Beziehung, des Gewährens von verschiedenen Möglichkeiten und Inhalten ist eigentlich eines der wesentlichen Grundzüge meiner Arbeit.
Als du sagtest, du hattest den Begriff Feind erwähnt, dass du sogar eine fast familiäre Beziehung zu den Feinden. Ich habe für mich einfach mal von oben drauf geguckt. Aggredi heißt herangehen, Aggression. Ne? Oder provocare heißt herausrufen. Wenn ich also das von oben betrachte, wenn jemand gegenüber mir aggressiv wird, dann will er ja was von mir.
Ja.
Das heißt, er will doch, eigentlich ist das eine Kontaktanfrage zu mir, auf nicht, manchmal nicht ganz schöne Art und Weise. Aber das war schon in der Schule so, dass man dem, ne, dem Mädchen ein Bein stellte oder so, was, zu dem man in Beziehung treten wollte. Und zuweilen erlebe ich das auch in der Erwachsenenwelt. Ja, das, und dann kann ich das von oben betrachten. Und wenn ich das dann noch spirituell betrachte, dass ich eigentlich mit allen verbunden bin, dass niemand von mir getrennt ist. Wir also gemeinsam etwas hier erschaffen, auch in den Antagonismen, in diesen widerstreitenden Gebilden, sag ich mal, oder Kräften, dann kann ich es auch eh leichter nehmen.
Ja. Und es ist durchaus vielleicht eine Frage der Geduld und Zeit, bis man doch vielleicht einen Berührungspunkt mit gegenseitigen Inhalt entdecken lernt. Jedenfalls provokare ist eigentlich recht gut ausgedrückt, herauslocken. Also das ist ja heute in der Medienlandschaft also ganz stark, etwas herauslocken. Ja, was will man herauslocken? Also vielleicht will man gerade eine stärkere Diskussion um diese Umstände herauslocken und vielleicht gerade das, was ich so wesentlich sehe, dass Spiritualität heute nicht eine Sache von Gruppierungen ist, Institutionen ist, sondern
das
Spiritualität
gerne,
eine Angelegenheit tatsächlich wird, die den Menschen auf der Straße betrifft, die den ganz gewöhnlichen Menschen heute schon viel mehr betrifft, wie man vielleicht wahrnimmt.
Darüber würde ich gerne genau dieses Thema, das war wunderbar, das wunderbares Schlusswort, ja, und Einladung zu einem weiteren Gespräch über genau dieses Thema, was mir im Hinterkopf war, Spiritualität jenseits von Institutionen. Ich danke dir erstmal für diesen wunderbaren Bogen. Ungeplant eine wunderbare Handreichung.
Ja,
in dieser wirbelnden Zeit.
Ja, es war sehr spontan. Jetzt, wir hatten uns ja nicht einmal im Vorgespräch unterhalten. Aber ich bin gewohnt, dass Gespräche sich entwickeln. Für einen Zuhörer ist es vielleicht relativ anspruchsvoll, wenn man in Gedanken hineingeht, die eben sehr stark aus Inhalten einer schon, wenn ich so ausdrücke, geistigen Schulung geboren sind. Aber was hilft es? Man muss sich ja doch mit Fragen dieser Art früh oder später einmal auseinandersetzen.
Heinz,
Dankeschön auch.
Vielen Dank dir für dieses Gespräch und ich freue mich auch auf das zweite Gespräch. Liebe Zuschauer, ich habe so vielleicht als Abschluss, ich habe meinem Arbeitsamt eine Kubanerin bei mir sitzen gehabt und habe dann so auf ihre Vita geguckt und die hatte alles möglich gemacht. Die war beim Friseur, dann hat sie im Theater gemacht und so. Und dann sagten sie, wissen Sie, wir Kubaner legen keinen großen Wert auf das, was wir machen, sondern ob wir genügend Zeit haben abends für unsere Freunde. In diesem Sinne, entdecken Sie Ihre Freunde neu und entdecken daran, wie Sie Ihr Herz dadurch tief gründen und Ihren Geist weiten. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.